Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Die russischen Truppen setzen weiterhin auf Bomben und Raketen. Dennoch hat die Armeeführung offenbar zugelassen, dass ukrainische Soldaten aus dem Azow-Stahlwerk in Mariupol abziehen können. Friedrich Rother beobachtet für uns die Entwicklung an den verschiedenen Fronten. Was ist in den zurückliegenden Stunden in Mariupol passiert?
Ja, gestern kam zumindest öffentlich etwas Bewegung in die Sache mit den Evakuierungen. Beide Kriegsparteien haben offenbar miteinander verhandelt. Auch das Internationale Rote Kreuz und die UN waren dabei. Und dann machte Russland eben erste Ankündigungen gestern, dass ukrainische Soldaten das Stahlwerk verlassen könnten. Im Fokus besonders schwer verletzte Soldaten, die es ja nach wochenlangem Beschuss des Werkes gibt. Und inzwischen wird berichtet, dass rund 50 schwer verletzte ukrainische Soldaten in den Ort Nowoasowsk gebracht wurden und rund 200 weitere Soldaten nach Olenivka. Das hat die ukrainische Seite bestätigt. Und beide Orte liegen in den von Russland kontrollierten Gebieten. Die evakuierten Soldaten sollen ausgetauscht werden gegen russische Soldaten. Das sagt die ukrainische Seite. Und auch für die verbliebenen Kämpfer, das dürften immer noch einige hundert sein in diesem Stahlwerk, wird jetzt an einem Evakuierungsplan gearbeitet. Das sagte der ukrainische Präsident, aber er sagte auch, es seien schwierige Gespräche.
Der Kampf um Mariupol, um diese Hafenstadt, hat ja längst symbolischen Charakter in diesem Krieg angenommen. Wie geht es jetzt weiter mit der Stadt?
Ja, kurz zur Symbolik. Die ist wirklich gewachsen über die letzten Wochen, denn nur wenige Menschen und auch wenige Experten haben gedacht, dass die ukrainischen Soldaten so lange die Stellung halten. Die Stadt wird ja seit den ersten Kriegstagen von der russischen Armee intensiv angegriffen, am Boden, aus der Luft. Aber dennoch haben die ukrainischen Soldaten durchgehalten. Es gab immer wieder Videoschalten aus dem Stahlwerk und das wurde in der ganzen Ukraine zu einem Widerstandssymbol. Aber jetzt musste offenbar einfach gehandelt werden, gegebenenfalls auch zu russischen Bedingungen, denn die Versorgungs- und die Medizinsituation ist nach allem, was wir wissen, dort in dem Werk dramatisch. Die Ehefrauen von einigen der Soldaten forderten immer lauter eine Lösung. Sie trafen westliche Spitzenpolitiker, sogar den Papst, und militärisch war hier kein Sieg mehr zu holen. Dementsprechend jetzt diese aktuellen Entwicklungen. Präsident Zelensky begleitete die Evakuierung mit den Worten, die Ukraine braucht lebende ukrainische Helden. Und wie geht es jetzt weiter? Die ukrainische Armee spricht davon, dass die Kampfoperation beendet sei und damit dürfte die russische Armee die Stadt demnächst unter vollständige Kontrolle bringen.
Das passiert alles im Osten des Landes. Schauen wir auf den Westen der Ukraine. Dort werden wieder Raketenangriffe gemeldet. Wie ist da die Lage?
Ja, nach ukrainischen Angaben gab es gestern Abend Luftangriffe auf das Gebiet rund um die Stadt Lviv, ganz im Westen der Ukraine, und zwar auf eine Militäreinrichtung im Bezirk Javoriv. Das sagte der örtliche Militär- und Verwaltungschef. Es wird auch von mehreren Explosionen übereinstimmend berichtet in der Stadt. Lviv, früher hieß das mal Lemberg, seit Kriegsbeginn eine vergleichsweise ruhige Stadt, auch ein Zentrum der Flüchtlinge im Land. Aber es gibt eben immer wieder Angriffe auf die dortige Militär- und Zivilinfrastruktur. Ansonsten ist der Fokus der Kämpfe weiterhin der Donbass im Osten, also die Regionen Luhansk und Donetsk. Die ehemalige 100.000 Einwohnerstadt Severodonetsk werde, Zitat, ohne Unterlass bombardiert, heißt es von der ukrainischen Seite. Mindestens 10 Menschen seien dabei allein gestern getötet worden. Diese Zahlen sind nicht überprüfbar, aber es gibt übereinstimmende Berichte über heftige und starke Kämpfe in dieser Region.
Schauen wir noch einmal nach Russland, nach Moskau. Friedrich Rother, der Kreml kritisiert massiv die geplante NATO-Erweiterung im Norden, also Stichwort Schweden, Stichwort Finnland. Welche Hebel hat der Kreml, um die Länder unter Druck zu setzen?
Ja, zum einen die Methoden, die in den letzten Jahren eingesetzt wurden, Desinformationskampagnen, Luftraumverletzungen mit russischen Jets, Cyberangriffe, das könnte Russland weiter nutzen, um sich als starkes, wehrhaftes Land darzustellen. Aber Finnland und Schweden kennen dieses Problem und hatten Zeit, sich darauf einzustellen. Der Kampf gegen Fake News zum Beispiel hat in beiden Ländern hohe Priorität. Bleibt noch der Blick auf die Rohstoffe, die auch eingesetzt werden können als Druckmittel. Erst am Wochenende hat eine russische Firma, die in Helsinki sitzt und dort russischen Strom einkauft, Importe nach Finnland gestoppt. Offizieller Grund, nicht bezahlte Rechnungen. Aber auch hier ist Finnland nicht weiter beunruhigt, denn bisher kamen nur in Anführungsstrichen rund 10% des finnischen Stroms aus Russland. Das lässt sich auffangen, heißt es von Finnland. Und auch sonst sind die russischen Hebel beim Thema Energie wohl nicht so stark. Zum Beispiel beim Gas, das macht nur rund 5% des finnischen Energiemixes aus. und auch die schwedische Regierung spricht von einer geringen Abhängigkeit von russischem Gas.
Der Krieg in der Ukraine, Konsequenzen und Folgen. Vielen Dank über die Schilderungen der aktuellen Situation, Friederik Rother.